grüß Gott. Ich hoffe, alle werden mich verstehen, weil ich spreche doch bayerisch und es sind ja aus allen Bundesländern, habe ich so gehört, Leute da. Sollten Sie was nicht verstehen, bitte fragen Sie auch noch. Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder und musste mich die letzten 1,5 Jahre intensiv, Entschuldigung, jetzt geht's schon los, mit dem Thema auseinandersetzen, Abtreibung. So, jetzt hoffe ich, dass ich es hinkriege. Ich habe in den letzten 1,5 Jahren gemerkt, die Unwissenheit über Abtreibung, es gibt es ja nicht, Entschuldigung. Die Unwissenheit über Abtreibung ist sehr groß. Die meisten wissen nicht, dass die Abtreibungen vor ihrer Tür passieren. Entschuldigung. Nämlich in den Ärztepraxen. Okay, ich hoffe, ich schaff's. Und okay. Ich möchte erst einmal was grundsätzlich einfach zu den Fakten sagen. Also Abtreibung ist nach wie vor dem Gesetz eine Straftat. Das wissen die meisten nicht mehr, weil es heißt, ja, man hat halt abgetrieben, so. Aber es ist eine Straftat, immer nur vor dem Gesetzbuch. Nur die Abtreibung bleibt straffrei, wenn verschiedene Bedingungen gegeben sind. Die eine Bedingung ist, dass in den ersten 3 Monaten abgetrieben wird, also für den Fall, es handelt sich um ein kein behindertes Kind. Dann kann man das in den ersten 3 Monaten abtreiben, indem man zum Beispiel zu Pro Familia geht, sich dort den Beratungsschein abholt. Das geht sehr leicht. Und dann zu einem Arzt geht, der, ich sage es jetzt brutal, die Lizenz zum Töten hat. Das ist eine besondere Lizenz, die ein Arzt erwerben muss, um Abtreibungen durchführen zu können. Und dann wird nach einer gewissen Dauer diese Abtreibung nach einem Beratungstermin mit dem Arzt diese Abtreibung durchgeführt. Falls das Kind behindert ist, kann die Abtreibung bis zur Geburt durchgeführt werden. Und es genügt da schon der Verdacht auf Behinderung. Und Behinderung ist auch schon, wenn an der Hand nicht 5 Finger sind, sondern 4. Der Arzt ist verpflichtet, jede Frau von dem Verdacht der Behinderung zu informieren, weil wenn der Arzt, also wenn ein Kind auf die Welt kommt mit einer Behinderung und der Arzt hat die Frau nicht informiert, dann muss er die Folgekosten für die Behinderung, also für die Pflege des behinderten Kindes zahlen. Also wird ein Arzt, wenn nur ein ganz kleiner Verdacht besteht, dass ein Kind behindert ist, die Frau informieren, das Kind wird behindert, damit er hinterher nicht die Kosten übernehmen muss. Der Gesetzgeber, also der Staat Deutschland, hat sich verpflichtet, dass er flächendeckend in ganz Deutschland Abtreibungsstationen erhält. Das heißt, es muss überall in Deutschland Orte geben, wo ich ein Kind abtreiben kann. Das meiste sind Arztpraxen, ich wusste das auch nicht. Es sind ganz normale Frauenärzte, die das machen. Man geht hin, dann ist die Abtreibung, man geht wieder heim. Krankenhäuser, öffentliche Krankenhäuser oder also die einzigen Orte, wo die Kinder wirklich geschützt sind, sind die Krankenhäuser mit kirchlichen Trägern, also evangelische Krankenhäuser, katholische Krankenhäuser. Wer dort entbindet, kann er, ist das evangelisch nicht? Sind die nicht so? Also ich war immer der Überzeugung, dass, also habe bisher nichts anderes gehört. Also kirchlicher Träger lehnt Abtreibung ab. Und genau, und überall woanders können Abtreibungen vorgenommen werden. In Deutschland sind es pro Jahr 100.000. ungefähr, in Bayern alleine 12.000 im Jahr. Das heißt, jeden Tag wird im Durchschnitt so circa 33 Kinder abgetrieben. Samstage und Sonntage sind Erholungstage, weil dort die Arztpraxen nicht offen sind.
Das, was Sie jetzt nennen, sind die offiziellen Zahlen.
Ja, die.
Man geht von etwa 1.000 am Tag
Ja, also in ganz Deutschland, jetzt nicht nur in Bayern, ich habe jetzt von Bayern, in Bayern 33 und die Dunkelziffer ist höher, das ist klar. Okay. Welche Gründe gibt es zur Abtreibung? Wir haben schon gehört, Behinderung, mögliche Behinderung, dann soziale Umstände, zum Beispiel Armut, die Frau ist noch im Studium und so weiter, wird da angeführt, auch Vergewaltigung und der einzige Grund, der wirklich ein Grund sein kann, aber nicht sein muss, ich kenne zwei Fälle, da war das Leben der Frau gefährdet durch die Geburt, weil nämlich zugleich in der Gebärmutter sich Krebs entwickelt hat, bösartiger Krebs, die Frau war schwanger und die Ärzte haben gesagt, sie können die Schwangerschaft nicht abwarten bis zur Operation, sie müssen den Krebs entfernen und dabei müssen sie aber wird das Kind sterben. Und also ist jetzt ein Fall aus meinem Bekanntenkreis und die Frau hat gesagt, ich kann das nicht, ich kann nicht mein Leben über das Leben des Kindes stellen, ich werde mir jemanden suchen, der mich operiert und trotzdem das Leben des Kindes schützt. In diesem Fall ist es gut ausgegangen, der Krebs wurde operiert, das Kind kam auf die Welt, was die Frau durchgemacht hat, können Sie sich vielleicht vorstellen. Aber mit Gottes Hilfe und wenn man einfach darum bittet, dass man Hilfe kriegt, man kriegt sie schon auch. Also das wäre der einzige Grund, weshalb man wirklich sagt, das Leben der Mutter ist wirklich in Gefahr. Das Kind, okay, da ist wirklich, das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Und ich möchte jetzt einfach allgemein noch zu den Gründen sagen, es ist wirklich so, wenn wir unsere Vorfahren, unsere weiblichen Vorfahren, seit es die Menschen gibt, betrachten. Ich glaube, dass keiner von uns sagen könnte, es gab keine Vergewaltigung, es gab keinen Krieg, keine sozialen Nöte. Wir wären aber nicht da, wenn eine der Frauen vor uns abgetrieben hätte. Also wir jammern auf einem sehr hohen Niveau, wenn wir diese Gründe angeben. Wie werden Kinder meistens abgetrieben? Kinder werden abgetrieben, indem ein Rohr durch den Gebärmutterhals eingeführt wird. Zuerst wird dann das Fruchtwasser abgesaugt, dann werden die Glieder vom Kopf abgetrennt. Der Kopf passt dann nicht durch, der wird dann mit einer Zange zerquetscht und die Reste wieder abgetrennt, also Reste wieder ausgesaugt und dann ist die Abtreibung vollzogen. Ich habe Bilder dabei, wenn Sie es sich nicht zutrauen, ich bin selber auch sehr sensibel, ich habe mich damit konfrontiert, weil ich mir denke, man muss das sehen, damit man das Entsetzen begreifen kann. Und ich habe es mitgebracht, also wer die Bilder nicht sehen will, bitte machen Sie die Augen zu, Sie müssen sich es nicht anschauen, aber genau. Das ist in der 7. Woche. Das sind die Arme. Also ich habe eine kleine Puppe dabei. So groß ist das Kind in der 12. Schwangerschaftswoche. Ja, also Entschuldigung. So groß ist das Kind in der 12. Schwangerschaftswoche. Also alles dran. Hände, Füße, es muss nur noch größer werden. Und der einzige Grund, weshalb man den letzten Termin für die Abtreibung in der 12. Schwangerschaftswoche festgesetzt hat, ist der, dass das Kind dann so groß ist, dass man das eigentlich nicht mehr einfach abtreiben kann, sondern dass man dann das Kind zerschnipseln müsste oder eine Lebendgeburt machen müsste, also mit Kaiserschnitt und so weiter. Es hat keine humanistischen Gründe. Also die Wissenschaft sagt nicht, erst ab der 13. Woche geht das Leben an. Ja.
Das ist jetzt in der
12. Schwangerschaftswoche. sind die Arme, hier sind die Beine, man sieht, es wird ein Junge. Also hat sich was mit 20. Woche, da kann man das erkennen, wann die Kinder, ob die, ja, Entschuldigung. Man sieht, es wird ein Junge, man kann also sehr wohl auch da schon erkennen, dass es das Geschlecht ist auch ab der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle bereits bestimmt. Das ist auch die 7. Woche. Danke. Das ist ein Kind in der 8. Woche, ganz klar erkennbar der Kopf, die Augen, die Hände, der Brustkorb, die Füße. Ich muss nur dazu sagen, diese Bilder sind aus einer Internetseite und die Internetseite ist von www.proleben.de. Also wenn Sie sich darüber informieren wollen, da stehen sehr viele wissenswerte Fakten auch auf dieser Internetseite. Und also ich habe nachgefragt, ob ich die Bilder herzeigen darf, weil die sind normalerweise nur öffentlich zugänglich von 10 Uhr abends bis 3 Uhr früh. Also dass die Kinder nicht versehentlich da drauf kommen. Aber wie gesagt, wenn Sie es interessiert, schauen Sie da bitte nach, engagieren Sie sich auch auf dieser Seite allgemein. Aber ich erkläre, also ich sage später noch, was man auch wirklich vor Ort tun kann. Das ist die 8. Woche. Das sind die Füße, 8. Woche. Auch noch 8. Woche. Das ist 9. Woche. Das ist der geöffnete Mund. Die Kinder schreien. Es gibt einen Film von Nathanason, Dr. Nathanason, der stumme Schrei. Also die kriegen das sehr wohl mit, dass sie abgetrieben werden. Das ist 9. Woche. Das ist auch noch 9. Woche. Das ist 22. Woche. Das ist also jetzt schon ein Kind, das per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht wurde und dann liegen gelassen wird. Und das Verrückte ist, wenn diese Kinder selbstständig anfangen zu atmen, also wenn die rausgeholt werden und die fangen an zu atmen, dann müssen sie behandelt werden wie jeder Patient. Das heißt, die müssen versorgt werden. Hier wird praktisch in einem Kaiserschnitt das Kind geholt und das ist 24. Woche. Ja, wie komme ich zu dem Thema Abtreibung in den letzten 1,5 Jahren? Ich habe gesagt, ich habe 2 Kinder, der eine ist 3,5, der andere ist 1,5 und vor der Geburt meines zweiten Sohnes musste ich ins Krankenhaus. Ich hatte starke Bronchitis und ich habe keine Antibiotika mir nehmen getraut und habe dann solche Atemnöte in der Nacht bekommen, dass ich 3 Nächte durchgewandert bin, weil ich habe keine Luft mehr bekommen. Dann hat mein Mann gesagt, du gehst jetzt ins Krankenhaus, so geht es nicht weiter. Gut, dann bin ich ins Krankenhaus. Dann haben die mir Antibiotika verschrieben und alles Mögliche. Es ist mir dann auch gut gegangen, aber über eine Hebamme habe ich erfahren, irgendwie nur so eine Bemerkung, wo ich hellhörig geworden bin und habe dann nachgefragt, sage ich, aber hier in diesem Krankenhaus werden keine Abtreibungen gemacht, oder? Doch, sagt es, klar. Ich war schockiert, also ich wusste ja das schon und die ganze Nacht, ich habe kaum ein Auge zugemacht, ich habe mir gedacht, ich liege da jetzt in einem Bett und neben mir können Kinder abgetrieben werden im nächsten Raum drüben, ich weiß ja, wo die Untersuchungen sind und ich war fix und fertig und am nächsten Tag kam dann in der Früh die Visite, der Chefarzt mit der Stationsärztin und die Krankenschwester und die Hebammen und haben mich gefragt, wie geht's Ihnen und ich bin in Tränen ausgebrochen. Und dann haben sie mir Blutdruck gemessen und sind dann wieder gegangen. Und die Stationsärztin ist aber wiedergekommen und hat mich gefragt, haben Sie Probleme, haben Sie persönliche Probleme, kann ich Ihnen helfen? Dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe an sich kein Problem, aber ich habe nur ein Problem damit, dass sie hier abgetrieben wird. Und die Frau hat mich angeschaut und hat gesagt, damit hat sie auch ein Problem. Sagt, sie war in der Ausbildung, sie stammt aus der Ukraine, und sie musste dort in der Ausbildung schon als Studentin mit an Abtreibungen mitwirken. Und sie sagt, ich habe einen Waschzwang entwickelt. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Hände sind schmutzig. Ich muss die 10 10-mal, 20-mal, 100-mal am Tag waschen und sagt, ich bin gläubige orthodoxe Christin, ich bin zum Beichten gegangen und habe das meinem Priester erzählt. Und der Priester hat gesagt, machen Sie Abtreibungen. Und sie hat gesagt, ja, aber ich kann nicht mehr. Und dann hat er gesagt, wenn Sie nicht mehr können, dann machen Sie es nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ab diesem Zeitpunkt habe ich es nicht mehr gemacht. Sie ist dann nach Deutschland rübergekommen, hat sich in verschiedenen Krankenhäusern beworben. Die haben sie abgelehnt mit der Begründung, ja, wenn Sie keine Abtreibungen machen, haben wir keine Verwendung für Sie. Dann hat sie gesagt, okay, ich werde mir ein Krankenhaus suchen, das mir brauchen kann und ist eben dann in unser Krankenhaus gekommen. Sie musste zwar bei den Abtreibungen dabei sein, aber sie musste keine durchführen. Und sie hat gesagt, du musst die Augen zumachen, du musst die Ohren zumachen, du musst das Herz zumachen, sonst kannst du es nicht machen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich möchte gerne, dass ich in Zukunft bei Ihnen bin. Ich bin Privatpatientin, ich kann mir die Ärzte selber wählen. Und dann hat sie gesagt, ja, Sie waren beim Chefarzt, bitte sprechen Sie mit dem Chefarzt, damit das dann auch klar geht. Sage ich, okay, schicken Sie mir den Chefarzt, ich werde mit dem reden. Dann kam er an dem Abend, kam er rein, hat mich gefragt, wie geht's Ihnen? Sage ich, es geht mir soweit gut. Ich habe mit der Stationsärztin gesprochen, ich möchte gern von ihr behandelt werden, weil Sie machen Abtreibungen und ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie Sie den Körper abtrennen können. Ich verstehe nicht, wie Sie ein lebendiges Kind im Mutterleib töten können. Ich verstehe das nicht. Dann hat er gesagt, ja, er tut es nicht gern. Die Gesetze sind so, er wird durch Zwänge, äußere Zwänge dazu gezwungen. Er hat gesagt, wissen Sie was, vor 70 Jahren hat es andere Gesetze gegeben, da hat man Juden vergasen dürfen. Sage ich, im letzten Endes ist es nichts anderes. Er hat gesagt, ja, das sind halt die Gesetze und die Gesetzgeber, der Fisch fängt immer beim Kopf zu stinken an. Ich sage, aber Sie haben ein Eid des Hippokrates geschworen, Sie haben gesagt, dass Sie keine ungeborenen Kinder töten. So, Sie brauchen nur Nein zu sagen. Ja, aber die Frauen wollen ja das. Sage ich, die Frauen, die wollen es am Schluss vielleicht auch nicht. Also die kommen schon und sind irgendwo im Bedrängnis, das mag schon sein. Aber letzten Endes gibt es dann wieder sehr viele, die psychisch dann Probleme haben und damit nicht fertig werden. Sage ich, und Sie sind der Letztverantwortliche, Sie führen die Tötung durch. Und ich verstehe das nicht und ich will mich nicht mehr von Ihnen behandeln lassen, weil das Leben meines Kindes weniger geschützt ist als meines. Und dann hat er angefangen, Wortschwall. Irgendwann ist er dann aufgestanden und ist gegangen. Also ich habe mich nicht mehr zu Wort kommen lassen. Und es ist aber dann klar gegangen. Ich bin zu der Stationsärztin gekommen zum Untersuchen. Ich habe mit ihr dann auch öfters über das Thema noch gesprochen und habe sie auch gebeten, wenn Sie wieder bei einer Abtreibung dabei sein müssen, bitte nehmen Sie das Weihwasser und segnen Sie die Kinder. Das hat sie dann auch getan. Sie hat dann, der O-Ton war, wenn man ihnen formal die Hütte zumutet, dann kann man ihnen auch Weihwasser zumuten. Also die Kinder, die werden dann eingeschickt und die kommen dann in ein Grab namenlosen Grab, wo halt Kinder reinkommen, zum Beispiel Abgänge auch und so weiter. Ja, in der weiteren Untersuchung hat dann die Frauenärztin, die eine sehr sensible Frau war, gesagt, ich möchte bei Ihnen nicht so lange über den Geburtstermin hinaus warten. Sie hatten beim ersten Kind schon einen Kaiserschnitt. Ich habe jetzt in den letzten 2 Monaten zweimal beinahe eine Uterusruptur miterlebt. Es ist Gott sei Dank beides mal glücklich ausgegangen. Aber sie möchte nicht länger warten als 7 Tage nach meinem errechneten Entbindungstermin, weil ich wollte unbedingt das Kind normal zur Welt bringen. Ich wollte haben, dass das Kind selbstbestimmt, wann es auf die Welt kommt. Und ja, es war dann so, der errechnete Geburtstermin war der 15. September. Das Kind ist nicht gekommen. Ich habe 7 Tage gewartet, das Kind ist nicht gekommen. Ich bin dann ins Krankenhaus. Ja, vielleicht sollte ich nur davor sagen, das ist nur ein kleines Zeugnis. Ich habe gebetet, habe ein KTV angeschaltet, weil da kommt immer am Nachmittag der Rosenkranz. Und da war aber gerade ein Beitrag über den Pater Pio da. Und ich habe gesagt, mein Pater Pio, hilf mir halt, dass ich halt normal entbinden kann. Und ja, es hat dann 7 Tage gedauert, es hat sich nichts getan. Ich bin dann ins Krankenhaus. Und die Ärztin hat, ich habe dann einen Koffer nicht dabei gehabt. Sie hat gesagt, ich soll einen Koffer mitnehmen. Ich habe gesagt, ich nehme einen Koffer nicht mit, weil ich bleibe ja nicht. Ich mache den Kaiserschnitt nicht haben. Dann hat sie gesagt, okay, wir schauen jetzt, wie es dem Kind geht. Dann haben wir das Kind untersucht und Ultraschall. Und ich habe dann gesehen, die Plazenta hat überall so weiße Flecken gehabt. Und das Kind im Querschnitt haben wir gesehen, ziemlich dicke Speckschicht. Und ich habe mir dann auch gedacht, Mensch, jetzt bist du der Ärztin gegangen, bringe mir Vertrauen entgegen. Okay, wenn sie sagen, ich soll den Kaiserschnitt machen lassen, okay. Also nächster Tag wurde der Kaiserschnitt gemacht. Und musste der Chefarzt dabei sein. Der ist dann auch nachher zu mir reingekommen und hat gesagt, sie haben Glück gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, warum? Ja, hat er gesagt, also ich hätte ihnen noch 2 Wochen gegeben. Aber die vorherige Uterusnarbe vom ersten Kaiserschnitt, die war sehr dünn. Das Kind hat anscheinend auf die Narbe gewetzt. Die Blase lag vor der Gebärmutter und wenn wir die Blase weggeschoben haben und mit dem Finger dagegen gegangen sind, ist es aufgeplatzt. Der Junge konnte nicht zur Welt kommen, weil die Nabelschnur war 2-mal um den Hals gewickelt. Das sah man aber auf dem Ultraschallbild nicht. Er sagte, wir haben alles richtig gemacht. Das Kind wäre nicht anders auf die Welt gekommen. Auf die Welt gekommen ist am 23. September und das ist der Tag von Pater Pio. Ja, und in diesem Jahr hat sich ereignet, also ich habe mit der Ärztin aus nur so persönlichen Kontakt, außer dass ich von ihr behandelt werde. Und irgendwann hat sie mich dann angerufen, hat gesagt, weißt du, die Geburtenstation wird aufgelöst. Dann habe ich gesagt, ja, warum denn das? Ja, dann ist das Ganze drumherum, ist im Grunde ist eine politische Entscheidung, die am grünen Tisch getroffen wurde. Und wir haben zuerst gekämpft, dass die Geburtenstation erhalten bleibt. Ich möchte die Station nicht schlecht machen, weil die Ärzte, also die Schwestern, und es war wirklich zum Entbinden eine, Anführungsstrichen, Wohlfühlstation, die war sehr, sehr bemüht und ein kleines Krankenhaus und wirklich alles gut. Also ich wollte für die Geburtenstation oder für den Erhalt der Geburtenstation kämpfen und mich sehr dafür eingesetzt. Letzten Endes war es aber dann so, die Hebammenfrage war geklärt. Es war vor Weihnachten angeblich die Abtreibung von Drillingen. Eine Frau, die schon die 5. Abtreibung vornehmen hat lassen, die vorher hat sie in Rumänien in der fünften Schwangerschaftsmonat machen lassen und dann war sie wieder schwanger mit Drillingen. Und die wurden also dann nochmal abgetrieben. Und dann weiß ich von jemandem, ich sage jetzt, dass dann der Arzt, der Chefarzt, bei dem ich früher war, das Zeug hintergeschmissen hat und gesagt, so, und diesen Scheiß mache ich nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, ob sie zu früh klatschen. Ich weiß nur, er hat gekündigt. Er hat gekündigt mit der Oberärztin, die sind gegangen. Ob dieser Scheiß, wenn ich jetzt das so zitiere, es kommt nicht von mir, ob dieser Scheiß sich auf die Abtreibung bezogen hat oder ob sich das überhaupt die ganze Arbeitssituation, ob er das mit dem gemeint hat, also die Arbeitssituation vor Ort, weil die Ärzte waren wirklich, die haben gearbeitet rund um die Uhr und auf jeden Fall, ich weiß dann auch von meiner Ärztin auch nur, sie hat der Oberärztin das Versprechen abgenommen, dass sie keine Abtreibungen mehr durchführen wird, weil die Oberärztin hat es genauso gemacht. Ja, und auf jeden Fall ist also jetzt momentan die Situation vor Ort. Es gibt keine Geburtenstation mehr, es fehlen 2 Ärzte. Und ich habe mir dann weil eben die Befürchtung neu lag, Geburtenstation wird aufgelöst, wenn keine drei Ärzte vor Ort sind, die Geburten begleiten können. Die Gynäkologie bleibt. Es bleiben die planbaren Operationen, es bleiben die Abtreibungen. Und ich wollte das verhindern. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, die Geburten gehen weg und die Abtreibungen bleiben. Das kann nicht sein. Dann habe ich erstmal mit einem mir bekannten Stadtrat telefoniert, der ist aus allen Wolken gefallen. Der hat gesagt, das gibt es ja nicht, dass hier bei uns Abtreibungen. Sage ich, ja, aber hundertprozentig. Sage ich, von Angesicht zu Angesicht, bin Chefarzt, ja, das gibt es ja nicht. Ja, da werden wir eine positive Lösung finden. Er hat gesagt, ja, okay, tu das deine, ich tu das meine, ich gehe noch zum Bürgermeister. Dann bin ich zum Bürgermeister gegangen, der hat es mittlerweile schon vom Stadtrat gewusst. Der hat sie dann, gesagt, ja, das Krankenhaus untersteht leider nicht uns. Aber er wird das erwähnen, dass ich da war, an geeigneter Stelle. Ich habe mit der Verwaltungsrätin von diesen drei Krankenhäusern E-Mail-Kontakt aufgenommen und habe sie gefragt, habe sie um eine Stellungnahme gebeten, ob Abtreibungen hier bleiben. Und sie hat dann geschrieben, sie legen keinen Wert drauf, wenn sie nicht durch gesetzliche Bestimmungen dazu verpflichtet sind. Und ich habe dann wieder geschrieben, sage ich, was sind die gesetzlichen Bestimmungen? Sind es die gesetzlichen Bestimmungen, dass in einem der drei Krankenhäuser abgetrieben werden muss? Ich weiß, dass in den anderen zwei nicht abgetrieben wird. Das heißt, bleibt es dann an uns hängen? Bisher hat es mir nicht drauf geantwortet. Ich habe mit dem Pfarrer gesprochen, der hat es auch nicht gewusst. Also es hat eigentlich mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, es hat niemand gewusst, weder im Bekanntenkreis noch jetzt da in den Behörden. Das ist wirklich was, wo ich sage, ich kann es mir sicher, es kommen nur die Frauen, die abtreiben wollen, die gehen wieder fertig. Ansonsten interessiert sich keiner dafür. Bisher ist es also jetzt so, sie haben keine Ärzte. Ich habe gestern eine Hebamme getroffen, habe gefragt, und wie schaut es jetzt aus? Sagt sie, also so wie es ausschaut, wird es überhaupt keine Gynäkologie mehr geben. Okay, das ist für mich okay. Da gibt es keine Abtreibungen mehr. Okay, zum Frauenarzt kann ich woanders auch hingehen. So, und jetzt mein Appell an Sie, was können wir gegen die Abtreibung tun? Wir können versuchen, vor der eigenen Haustüre zu kehren. Die Frauen unter uns haben einen Frauenarzt. Die können einfach vor die Frage stellen, treiben Sie ab. Das ist keine einfache Frage. Und es hängt dann auch vielleicht, oder es hängt damit die Entscheidung zusammen, zu sagen, ich gehe nicht mehr zu Ihnen. Das ist schwer, wenn man sagt, man hat jahrelang ein Vertrauen aufgebaut zu einem Arzt, aber ich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung sagen zu können, dass Ärzte, die nicht abtreiben, bestimmt nicht schlechter sind als wie Ärzte, die abtreiben. Man kann, wenn man das erfahren hat, einfach reden, Mundpropaganda. Ich nehme jetzt einfach das Wort Propaganda in den Mund. Einfach die Bekannten informieren, weißt du schon, dieser Arzt treibt ab. Was passiert bei einer Abtreibung? Ich habe letztes Mal gehört, dass man da dies und das und das. Man kann auf die Seite www.proleben verweisen. Einfach die Fakten weitertragen. Die Bilder auch vielleicht sich runterlagen, zeigen, es ist nicht schön, aber es schreit zum Himmel. Wir müssen was dagegen tun, wir sind Christen, wir müssen was dagegen tun. Der Chefarzt hat sogar zu mir gesagt, ja, wenn mehr Leute so wären wie Sie und wenn sich die Kirche mehr engagieren würde. Wir dürfen uns das nicht vorwerfen lassen, nicht von den Leuten, die das machen. Ja, wir müssen öffentliche Stellen informieren, wenn wir wissen, wo abgetrieben wird. Dass wir sagen, wir wollen das nicht. Öffentlichen Brief, weil wir müssen auch wissen, jeder von uns steht nicht bloß für sich allein da, sondern hinter dem steht eine ganze Gemeinschaft, die das auch nicht will. Schreiben Sie mal einen Leserbrief an einen Sender und sagen, Sie möchten gern diese Sendung sehen, dann meinen die, okay, das sind jetzt nicht nur einer, sondern das sind Hunderte. Und deswegen nehmen wir das wieder auf, weil es schreiben nicht so viele. Also wenn jeder von uns wirklich konkrete Schritte macht, und dann können wir wirklich was bewirken. Also ich habe, denke ich, zumindest bewirkt, dass die Leute darüber nachgedacht haben. Der Arzt vielleicht auch, vielleicht macht er keine Abtreibung mehr, ich wünsche mir. Und auch die Behörden, dass sie sagen, okay, wir wollen das nicht und wir setzen uns dagegen ein. Mehr können wir nicht. Das Ganze ist sowieso nur darauf aufgebaut, dass wir tun, was wir können. Das zum Erfolg muss der Herrgott führen. Das Gebet ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir beten, dass wir an die richtigen Stellen kommen, dass wir die richtigen Worte wählen. Ja, damit das Wort einfach auf fruchtbaren Boden fällt. Und was man noch tun kann, ganz konkret, wenn wir hören, es ist eine Frau und die erwartet ein Kind. Die Frauen werden so verunsichert. Also ich kann einer fünf Beispiele erzählen. Eine Freundin von mir ist momentan im dritten Monat schwanger, geht zum Frauenarzt, sagt, sie ist schwanger. Ja, wie alt sind Sie denn? Ja, 39. Ja, um Gottes Willen, wie können Sie mit 39 noch ein Kind kriegen? Und Sie wissen doch, wie hoch der Prozentsatz ist an Trisomie 21. Ja, Kindern und da müssen wir jetzt eine Fruchtwasseruntersuchung. Sagt sie, will keine Fruchtwasseruntersuchung. Ja, wie, Sie wollen keine Fruchtwasseruntersuchung? Sagt sie, ja, dann wird's halt mongoloid. Ja, das können sich doch nicht, ob sie es jetzt abtreiben oder ob sie später dann in Behindertenheimen abschieben. Das ist ein Beratungsgespräch beim Arzt. Eine andere Freundin müsste jetzt um den Termin ihr Kind bekommen, ist mit 35 das Gleiche. Ja, wie können Sie mit 35 so spät warten und jetzt ein Kind und das muss man untersuchen und sagt, sie will das nicht untersuchen. Wenn das Kind behindert wird, dann wird es behindert. Das ist egal. Ja, und wie unverantwortlich das ist. Und dann bei der nächsten Untersuchung hat sie dann gesagt, ja, jetzt wollen wir erst mal sehen, ob das Kind überhaupt noch lebt. Die Freundin hat mir angerufen, war den Tränen nahe, sage, bitteschön, geh zu einer anderen Ärztin, geh zu einem anderen Arzt, geh in ein katholisches Krankenhaus, geh zu diesen Ärzten, du kannst den anderen nicht trauen. Wieder eine Freundin, die hat ein Kind bekommen und sie wusste, dass der Schwiegervater ist Bluter. Und sie wollte das untersuchen lassen, ob das Kind auch Bluter ist, weil wenn irgendwas bei der Abnabelung oder so irgendwas ist, dass man die Medikamente bereitstellen kann bei der Geburt, dass das Kind nicht verblutet, dann ist also da in ein Pränataldiagnosezentrum gefahren. Die wollten dann alles untersuchen, die haben dann auch noch rausgefunden, in ihrer Verwandtschaft gibt's ein behindertes Kind. Ja, wie können Sie unter diesen Umständen ein Kind kriegen? Sie hat gesagt, sie haben auf mich eingeredet, sie soll die Untersuchung machen. Sagt sie, habe sie dann nur noch angeschrien und bin dann gegangen. Ich konnte nicht mehr. Jetzt sind aber das lauter Frauen, die sind verheiratet, sind in gesicherten Verhältnissen, die freuen sich auf ihr Kind. Wenn jetzt da eine Frau kommt, die unsicher ist, das Kind ist in Anführungsstrichen passieren sollte sowas sowieso nicht. Wie soll die Stabilität haben sie durch solche Gespräche, zu sagen, okay, es ist mir egal, ich nehme das Kind so, wie es ist, ich schaffe das schon. Also eine Großcousine von mir, bei der haben sie einen Chromosomentest gemacht, weil die Frau schon über 42 war, haben sie festgestellt, das Kind hat ein Chromosom zu viel, das Kind wird behindert. Okay, dann hat die Großtante gesagt, nein, also unter gar keinen Umständen lasse ich das Kind abtreiben. Das Kind ist mittlerweile Juristin oder hat ein Abitur von 1,9, also man kann nicht sagen, dass die behindert ist. Das sind alles so Aussagen von Ärzten. Ermutigen Sie Frauen, die ja so eine Diagnose haben, sie bekommen ein behindertes Kind lassen, dass er sich woanders noch vorstellt, dass woanders hingeht, sie beraten lässt, vornehmlich wirklich in Krankenhäusern mit katholischem Träger, wo man weiß, dass für das Kind auch noch was getan wird. Und nicht bloß für die Frau. Ja.
Ich will dazu noch was sagen.
Ja.
Das war, weil die gerade gesagt haben, die Ärzte sagen ja so, das ist ein negatives Zeug. Zu mir, mein früherer Hausarzt, hat zu mir persönlich gesagt, mit dem bin ich an der Nachbarschaft. Dann sagt er zu mir, wenn Ihnen was fehlt, passen Sie auf. Wenn Sie krank sind und Sie gehen zu 100 Ärzten, dann werden Ihnen 99 was anderes sagen. Wortwörtlich. Also das heißt, bis Sie gesagt haben. Der eine sagt so, der andere sagt so, sie müssen gerade den richtigen erwischen. Der wurde das Positive dann so. Und heute sagen sie nur noch negatives Zeug. Braucht sie die Leute nicht. Das ist eine Katastrophe. Das ist so.
Ich sehe gerade, ich bin völlig, ich habe meine Zeit völlig schon überzogen. Ich möchte ganz kurz so mit einem Gedicht abschließen, das mir dazu eingefallen ist. Darf ich noch? Und zwar ist das Gedicht von Eugen Roth. Darf ich noch schnell? Oder wollen Sie noch was sagen?
Ich möchte auch kurz zum Abschluss eine wichtige Heilige in Italien, die Johannes Paul II. Heilig gesprochen hat, eine Zeitgenössin, ist die Beretta Moller. Ich weiß den zweiten Vornamen.
Weiß ich auch nicht, aber die ist gestorben, weil sie ihr Kind auf die Welt bekommen hat. Giovanna. Genau. Ich möchte noch das Gedicht, weil es einfach so gut passt. Es ist von Eugen Roth und heißt Einsicht. Ein Mensch beweist uns klipp und klar, dass er es eigentlich nicht war. Ein anderer Mensch mit Nachdruck spricht, wer es auch war, ich war es nicht. Ein Dritter lässt uns etwas lesen, wo drin steht, dass es nicht gewesen. Ein Vierter weist es weit von sich. Wie, sagt er, was, am Ende ich? Ein Fünfter überzeugt uns scharf, dass man an ihn nicht denken darf. Ein Sechster spielt den Ehrenmann, der es gewesen nicht sein kann. Ein Siebter, kurz, wir sehen es ein, kein Mensch will es gewesen sein. Die Wahrheit ist in diesem Falle mehr oder minder waren wir es alle.